Ein unglaublich schöne Gardine hier. Wahnsinn. Wie toll das hier ist.
Ihr Name ist Else. Eigentlich Ines. Den Namen Else haben ihr ihre Kinder verpasst. Sie ist Anfang 50 und möchte mit interessanten Menschen sprechen und ihnen Fragen aus ihrer Perspektive stellen. Eine journalistische Ausbildung hat sie nicht, aber eine ungesunde Portion Neugierde. Meine Damen und Herren, hier ist Else.
Hallo zusammen. In dieser Folge habe ich mit Friedrich Lichtenstein gesprochen. Das Interview fand bei ihm zu Hause statt und ich musste feststellen, dass er ein sehr gastfreundlicher, aufgeschlossener und sympathischer Mensch ist. Schon von Anfang an hatte unser Gespräch viel Tiefe und deswegen überziehen wir heute auch die übliche halbe Stunde stark. Wir reden unter anderem über die DDR, Algen und Höhen und Tiefen in seinem Leben. Hallo Herr Lichtenstein, ich versuche mal kurz grob zusammenzufassen, was Sie schon alles in Ihrem Leben gemacht haben.
Ja.
Friedrich Lichtenstein, ursprünglich als Hans-Holger Friedrich in Eisenhüttenstadt geboren, sehr vielseitig begabt, Entertainer, Schauspieler, Musiker, vermutlich sehr bekannt als Edeka-Mann, von 80 bis 84 Schauspielschule. In den 90er Jahren in Berlin und Brandenburg Theaterinszenierungen, seit 2003 dann als Friedrich Lichtenstein, erst als Elektromusiker, dann als Unterhaltungskünstler, Auftritte als Radiomoderator, Reisebegleiter für Dokumentarreihen, zum Beispiel 123 Istanbul, Tankstellen des Glücks, 2013 dann Marketingkampagne mit einem großen einer großen Supermarktkette, Edeka. Ja, Alben wie Bad Gastein, ansonsten Kunstprojekte, Hörbücher, Konzerte. Ich hoffe, ich habe im Kleinen das jetzt soweit erfasst. Also Sie zeichnen sich einfach durch Vielfältigkeit aus. Sie waren ja nicht immer so erfolgreich. Hat Sie das immer weiter zu künstlerischen Weiterentwicklungen und neuen künstlerischen Tätigkeiten angespornt? Oder war diese Vielfältigkeit eigentlich immer schon da?
Ja, die war immer schon da. Und ich zehre heute noch von den Erfindungen, die ich in dieser Zeit hatte. Und ich arbeite die eigentlich ab. Immer wenn es eine Gelegenheit gibt und jemand mich fragt, was ich denn gern machen würde, dann kommt wieder eins aus meiner Schublade, ein Projekt, und das wird dann abgearbeitet. Und da kann ich noch eine Weile von zehren. Von dieser kreativen Phase, wo ich in so einem Tal war, wo es also wenig Geld gab, aber viele Ideen, Strategien und Angriffe. Und das setze ich jetzt so peu à peu um.
Eins nach dem anderen, ja. Manches gleichzeitig, oder?
Ja, parallel und dreifach auch.
Ja.
Und ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet auf dieses Interview. Ich habe ja schon sehr, sehr viele gegeben. Ich habe mir gedacht, ich würde gerne auf drei Texte eingehen, die in meinem Leben eine Rolle gespielt haben.
Gerne.
Auch als Warnung an die Leute da draußen. Man muss sich überlegen, welche Lieder man sich nimmt, welche man zulässt oder welche Texte. Weil diese Texte wirken. Also Texte sind Gesetze. Also nicht nur so wie also Gesetze von Konflikten der Menschen, also Erzählungen über Menschen, sondern auch umgekehrt. Wenn man Geschichten in die Welt hineinbringt, dann walten die auch. Und genau deshalb sollte man aufpassen. Man kennt es ja auch, wenn man unterwegs ist mit dem Auto, meinetwegen, und man sitzt neben einem Partner oder einem zukünftigen oder Ex-Partner und fängt plötzlich an zu singen. Und das Lied, was einem dann einfällt, ist meistens sehr, sehr konkret auf die Situation zu geschneidern. Und dann erwischt man sich wie das Unterbewusstsein. Und ich hatte drei Texte, die mich begleitet haben, die ich an der Schauspielschule auch, zwei habe ich an der Schauspielschule auswendig gelernt. Einmal Der Mann der Menge von Edgar Allan Poe. Das ist eine Kurzerzählung. Da geht es um die Erfindung des Flaneurs. Und ich bin Flaneur in verschiedene Weise, also nicht nur als Spaziergänger, der bin ich jetzt seltener, aber auch als in den Genres und Gelegenheiten laufe ich herum und bin eher so ein melancholischer Gast, also bin nicht so richtig beteiligt, sondern eher so ein, und dann gibt es, dabei bleibe ich auch, also diese Flaneurtechnik, überall aufzutauchen, den Raum zu betreten, zuzuschauen, ein bisschen eingreifen und dann wieder weitergehen, aber melancholisch distanziert. Dann gibt es ein Lied, das ist die Serenade von Toselli. Da habe ich als Kind auf der Geige gelernt und ich habe später erst gemerkt, dass dieser Text auch in mich eingegangen ist von dem Spielmann, der singt und zum Traum erwacht, weiterzieht und lacht und mit dem Glück eigentlich auch nicht so richtig synchron läuft, immer so ein bisschen melancholisch. Und dann gibt es noch von Arno Holz Verachtendste Abrechnung, so eine Mittelachsenlyrik. Da geht es darum, dass jemand richtig wortgewaltig und heftig jemand verachtet und am Ende aber verschont und ihn. Und diese drei Texte, die haben mich immer begleitet und sind in verschiedenen Situationen immer wieder auch aufgetaucht und schwingen in mir. Es war ein bisschen sehr ausführlich, aber ich hatte mich vorbereitet, gute Gelegenheit, mal was Neues zu erzählen, einen neuen Aspekt.
Ja.
Und weil Ihre Eingangsfrage da war, dass ich eben viel unterwegs bin, in vielen Genres und Gelegenheiten, und das ist eben diese Flaneurtechnik, und das ist auch eine Form von Weltflucht, wenn man so mag, Eskapismus. Und der Schmuck-Eremit, das war ja dann der Gipfel meiner Machtlosigkeit, sage ich mal. Weil ich war obdachlos, war dann Schmuck-Eremiten, das ist ja auch Eskapismus, also reinster Eskapismus, und das sind schon Themen.
Ja, aber ich denke, das macht ja einen Künstler aus. Ja, ich glaube nicht, dass jemand oder selten, also da muss schon, denke ich, eine große Begabung da sein, wenn ich direkt von der Schule komme, ja, und dann meine, ich bin Künstler. Ja, ja. Ich denke, dass dazu einfach auch die Lebenserfahrung gehört. Ja, und sicherlich auch bestimmte Punkte, die man sich steckt, so wie Sie das jetzt eben beschrieben haben, ne, dass man halt bestimmte Eckpunkte sicherlich auch hat, aber diese Lebenserfahrung, die muss man halt wirklich reinbringen, um das Ganze auszufüllen. Insofern fand ich das eine sehr gute Beschreibung. Das hat mir gut gefallen.
Ja, das war also, aber ich finde junge Leute auch toll und die haben sowieso recht. Ich war ja auch mal jung und war auch größenwahnsinnig als junger Mensch, und viele Sachen, die ich mir als an der Schauspielschule ausgedacht habe. Ich hatte auch so eine One-Man-Show, die ist der Silberfisch, ein Mann am Meer und der Silberfisch. Bin ich durch die Gegend gereist, und die Texte, die ich da hatte, die spielen heute noch eine Rolle und tauchen immer wieder auf. Also man kann schon als junger Mann oder als junger Mensch auch nach den Sternen greifen und sich viel vornehmen. Ne? Also da muss nicht warten, bis man alt ist.
Sollte man sogar. Sonst bleibt man ja schon in jungen Jahren stecken. Ne? Ja. Das ist einfach so. Sehen Sie sich eventuell selbst auch als Kunstobjekt?
Das ist immer so kompliziert. Ne? Also dieser Friedrich Lichtenstein, der bin ich. Das ist eine Kunstfigur, die ist künstlich, die ist ausgedacht und angereichert mit Geschichten und mit Absicht. Also der Look, wie er aussieht, wie er drauf ist, wie er spricht und so weiter, seine Motorik, seine Themen, das ist alles ausgedacht und angereichert. Aber der Begriff Kunstfigur wird ja oft sehr anders verwendet. Also es sind Leute, die sich an- und ausknipsen können. Die sind dann so, rennen die rum mit Perücke und Sonnenbrille, und dann machen sie die Perücke ab und die Sonnenbrille, und dann sind sie normal. Bei mir ist es Tag und Nacht. Jeden Tag bin ich Friedrich Lichtenstein in allem, was ich tue. Und ich bin da oft sehr absichtsvoll, und wie bei allen Künstlern ist alles, was mir im Leben begegnet, wird immer überprüft, was hat es mit meinem Kunstwerk zu tun, wie bin ich da zu sehen oder wie kann ich das verarbeiten. Und wenn ich in Urlaub fahre nach L.A., dann fahre ich dahin, um Songs aufzunehmen, und es ist immer alles, hat es mit mir zu tun, mit meinem Oeuvre, und auch das konzeptionelle Wohnen und so, dass man eben sagt, nee, ich will nichts kaufen und ich will nichts besitzen, und alles ist eigentlich Absicht und künstlich, also kunstvoll, wenn es alles gut läuft.
Also es ist halt nicht der Beruf Künstler, sondern es ist schon der Mensch Künstler.
Ja.
Gut. welchen Anspruch stellen Sie an sich selbst, wenn Sie eine neue Idee in die Tat umsetzen, oder was muss das nach außen erfüllen?
Ich bin ja ein ironischer Mensch auch, also bedeutet immer das eine, aber auch das andere, wenn ich was sage. Und ich weiß, dass es eine Außensicht gibt, die ich irgendwie befriedigen muss, damit ich existiere. Und dann gibt es einen inneren Kern. Also ich habe schon oft gesagt, dass ich das Gefäß für die Wünsche der unglaublichsten Leute bin. Und das, wofür mich die meisten kennen, war eigentlich so eine Art trojanisches Pferd, mit dem ich da ins Rennen dann gekommen bin und bin da relativ schnell ausgestiegen und habe meine Sachen gemacht. Ich bin auch, wie sagt man, habe so einen Hang zum Personal. Also ich finde auch schön, wenn einfache Menschen und viele Menschen das verstehen und lieben, was ich mache. Aber dennoch möchte ich präzis sein in dem, was ich tue, und will das vor meinem eigenen Anspruch überprüfen, ob das dann alles so gut gelaufen ist. was ich da getan habe und ob das dann auch präzis ist. Und in meiner Welt heißt Präzision, es ist eher ein Gefühl, die Präzision. Also ich bin ja Performer, also meine Arbeit ist ephemär, das ist also keine Skulptur oder kein Bild oder irgendwas, was da steht, selbst wenn ich ein Sänger bin oder ich bin immer der Typ, der performt und die Atmosphäre, die man sehen kann, ahnen kann, spüren kann, die dabei entsteht, das ist meine Arbeit und da will ich präzis sein und es geht immer so auch um Ambivalenz und schöne Sachen, die eigentlich witzig sind und trotzdem traurig oder wahr, aber auch komplett ausgedacht und so eine merkwürdige Melange aus diesen Dingen, so ein Fluidum, dem ich dann begegne und dann sagen kann von meiner Seite, das war richtig gut, das war präzis, das war so, so toll. Und dass die anderen das dann vielleicht auch verstehen, manche emotional, wie in der Liebe, man irgendwelche Sachen versteht, ohne drüber zu reden, manche auch konzeptionell, weil sie eben auch schon sich mit Kunst beschäftigt haben, aber auch, dass Kinder das gut finden oder so einfache Leute und sagen, das war lustig, ja. Und das finde ich eigentlich, das ist so mein Job und das ist mein Antrieb, sage ich mal. Aber deshalb stehe ich immer jeden Morgen auf und mache mich an die Arbeit.
Würden Sie auch was machen, was jetzt nicht so unbedingt Ihrer Idee entsprechen würde? Oder ich meine, also jetzt sicherlich nicht mehr, aber war mal die Zeit da, als es mal nicht so gut lief?
Ja,
oder wären Sie Ihren idealen Vorstellungen dann einfach treu geblieben, hätten gesagt, nee, also das mache ich auf keinen Fall?
Es gibt schon Sachen, die ich nicht mache und auch nach wie vor nicht mache und nie gemacht habe. Aber das sind auch Sachen, für die werde ich nie gefragt. Weil auch keiner auf die Idee kommt, kannst du mal das und das machen? Sagen, Quatsch, musst du nicht fragen. Das macht er nicht. Das hat gar nicht mal mit moralischen Kategorien zu tun, sondern auch mit irgendwelchen geschmacklichen oder anderen Sachen. Erfolg wurde man ja auch oft gefragt. Und Erfolg hat man auch, wenn man anderen Erfolge ermöglicht. Also das war ja auch mein Eintritt. Also wenn andere mit einem riesen Hit landen können, dann wird man automatisch mit nach oben getragen. Und ich hatte nun das Glück, dass ich komplett drin war in dieser fremden Idee und dass die Leute sich meinen Namen gemerkt haben und den Charakter. Und ich habe da eben die Sachen gemacht, die ich immer mache, wenn ich irgendwo auftrete oder wenn ich irgendwo bin, habe ich genau die Art zu sein, die Art, sich zu bewegen, die Intonation, die Ironie, das ist so mein Ding. Und da hatte ich Glück, dass das gebraucht wurde und dass mein Name noch eine Rolle spielt. Es gibt ja auch viele lustige Dinge, da weiß man gar nicht, wie der heißt, der Typ, der das gemacht hat.
Wo der Name gar nicht auftaucht. Ja. Ne? Ja gut, aber das zeigt ja auch, dass da nichts Künstliches bei rauskommt, sondern eben wirklich Sie als Mensch. Ja, und da den anderen Erfolg mit zu ermöglichen, das ist ja grundsätzlich auch eine gute Sache.
Das ist ein großer Motor. Ja. Man kann selber gar nicht so viel für sich tun, wie viele andere. Die dann.
Ja, also wenn man Glück hat, dann das ja auch so eine Folge daraus. Wo haben Sie denn so die besten Einfälle, Ideen? Man braucht ja, um kreativ zu werden, einen gewissen Raum.
Jetzt habe ich weniger Ideen und weniger Raum. Ich gehe von Termin zu Termin, kann aber in meinen Erinnerungen schwelgen und habe da diese ganzen Konzepte. Und die sind schon beim Flanieren auch entstanden. Also ich bin viel die Straße lang gelaufen und beim Laufen habe ich dann so Ideen. Dann war ich in so einem Büro Gast. Ich hatte ja auch keinen eigenen Rechner, war ich da Gast. Dann habe ich dann abends manchmal da gesessen und habe da recherchiert in den Weiten des Internets und hab mir so Sachen ausgedacht und Notizen gemacht und das so im Alltag immer. Und das war auch nicht so schön für die Partner dann auch, weil ich dann schon kein Geld hatte. Das nervte die anderen auch und sehr mit mir beschäftigt war immer. Bin dann zwar die aufgestanden, habe mich hingesetzt und habe über Algen gelesen. Dann, willst du nicht mal was Vernünftiges machen? So, ne? Aber ich war abgesucht und und aus dieser Zeit kommt es noch. Und jetzt habe ich eigentlich gar nicht mehr so viele neue Ideen, aber ich arbeite das ab.
Kommen die dann wieder nach der Abarbeitung?
Bestimmt. Mal gucken. Ja. Nö, die alten Ideen sind eigentlich auch alle ganz gut. Jetzt arbeite ich ja zum Beispiel an dem Elevator Man, das neue Album. Gibt es auch eine Graphic Novel, die entsteht und einen Film.
Ja.
Das ist auch lange gelaufen, die Gespräche dafür. Und die Idee für diesen Charakter, die hatte ich schon gleich am Anfang, als der Delfinmann quasi entwickelt wurde, gab es dann schon auch die Erzählung, dass der im Boccia-Saal stirbt und dann Platz macht für Elevator Man. Und dann, das habe ich schon an der Volksbühne erzählt, an den Abenden und so weiter, auf meinem Album Bud Gastein erzählt. Und jetzt wird das Wirklichkeit. Das sind immer lange Prozesse. Ja.
Das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen, in welchen Bereichen, beruflichen Bereichen, Sie dann halt wieder anknüpfen, auch an ein altes Projekt. Also da gibt es schon immer noch irgendwo Zusammenhänge oder zumindest sind Teile schon mal vorgekommen, sind irgendwo in der Überlegung schon gewesen, die dann später auch vervollständigt werden oder weitergeführt werden.
Ja, und ich kann mir alles vorstellen, je älter ich werde, desto weniger Angst habe ich auch vor Dingen in meiner Vergangenheit, die mir mal so peinlich waren. Also früher habe ich niemandem erzählt, dass ich in Stalinstadt quasi da wollte ich nicht, war uncool, ne? Aber dann, irgendwann habe ich gemerkt, es hat mich sehr geprägt und jetzt erzähle ich es auch. Und oder das Puppenspiel, das war mir auch peinlich. Also als ich studiert habe, fand ich es mega cool. Da war es auch eine tolle Position, so ein Puppenspieler zu sein. Und dann gab es eine Zeit lang, wollte ich einfach gar nicht mehr darüber reden. Dachte mir, ist auch ein bisschen uncool. Und jetzt taucht es wieder auf. Und ich finde es gar nicht so uncool und rede darüber und denke mir, ja, Puppentheater ist auch was sehr Artifizielles, sehr Schräges. Und jetzt taucht es auch wieder auf. Also wahrscheinlich, ja. Und Theater habe ich ja auch richtig mit wehenden Fahnen verlassen, weil ich auch so enttäuscht war von diesem ganzen Konstrukt, weil ich ja doch auch sehr ambitioniert war und dann war immer so enttäuscht war von diesem rückwärtsgewandten und pseudomodernen und diesen ganzen Vetternwirtschaft und dem feudalistischen Prinzip und wie das da alles läuft mit über Geschmack und Sympathie, aber nicht wirklich Kunst. Und ja, war ich sehr enttäuscht. Und jetzt weht manchmal so ein kleiner Wind so aus der Theater-Ecke so rüber zu mir und dann verharre ich kurz und aber ich würde die gleichen Fehler machen, sag ich mal, wie damals. Ich würde mich wieder eher um so einen Skulpturbegriff im Theater und mehr für das Performative interessieren als für so reguläres, modernes Theater.
Mhm. In der DDR ja geboren, zur Schule gegangen, zur Schauspielschule, dann freies Theater auch noch zu DDR-Zeiten begonnen und dann aber nach der Wende fortgesetzt.
Ja, ja.
Und wie war, also das würde mich jetzt einfach interessieren, wie das so war als Künstler, als Freidenkender, der eben auch so einen kreativen Raum braucht in der DDR. Wie funktionierte das auch an der Schauspielschule? Gab es da Grenzen oder konnte man fast alles machen, außer man wurde politisch?
Genau, also
weil da habe ich so überhaupt keinen Einblick.
Ja, das ist, man ist da aufgewachsen in dem System und hat es akzeptiert.
Ja.
Man wusste, okay, Frauen kriegen Kinder und haben Schmerzen, Männer werden Soldaten.
Ah ja.
Zum Beispiel, ne? Oder, oder wie wir jetzt wissen, okay, Finanzamt muss man bezahlen und man muss den ganzen Tag Leute denunzieren, immer Quittungen ranschleppen, wo drin steht, wer wann welches Geld gekriegt hat. Das muss man akzeptieren. Und so hat jeder Staat so seine Dinger, die man akzeptieren muss. Und dann ist das auch gar nicht so ein Problem auf der einen Art. Das andere ist, dass man natürlich wusste, wie man durch Ironie und Verklausulierung Sachen sagen kann, wo man nicht richtig dingfest gemacht wurde. Aber man hat sich trotzdem gesagt und alle wussten, was man sagt. Das war ja auch das Business von den Bühnenmenschen, dass sie sich auf die Bühne gestellt haben und was gesagt. Alle wussten, was der denkt, aber man konnte nicht, sagen wir mal, bestraft werden dafür, weil es nicht, und da muss ich dazu sagen, die Zeit, die ich als Künstler in der DDR verbracht habe, war sehr, sehr kurz. Ich habe drei Kinder bekommen, habe dann auch dieses Babyjahr genutzt, war also gar nicht im Theater. Habe dann 86 eigentlich erst angefangen und 89 ist die Mauer gefallen. Und mittlerweile bin ich 30 Jahre Künstler in der BRD und kann darüber eigentlich mehr erzählen. Und ich hatte das Glück, also falls es noch sowas, falls es einen Bedarf gibt, darüber zu reden, ein Glück, dass ich zu den Künstlern gehört habe, die nicht reisen durften. Und der Westen war sehr neugierig auf die Künstler, die nicht reisen durften. Und es war im Osten, waren die Stars dann auch abgegessen, weil sie haben sie die ganze Zeit präsentiert bekommen. Für die war es richtig hart. Und für mich war es eigentlich super, weil ich bin dann jedes Wochenende irgendwo in einer Stadt in Westdeutschland aufgetreten, auf einem Theaterfest oder so, und konnte da meine Sachen machen. Und habe auch ganz gut verdient, habe mich gut bewegt und hatte eigentlich gar nicht so einen schlechten Start im Westen. Habe eigentlich sehr viele schöne Sachen machen können. Meine Kinder sind dann gewachsen. So ist auch mein Anspruch gewachsen. Als ich ganz klein war, habe ich so Kinderstücke gemacht für Kleine. Und als sie größer wurden, dann wurde es immer größer. Und mein Einbruch, sag ich mal, der kam dann erst 2002. Da war es dann so, dass die Stadt mich nicht mehr fördern wollte. Ist ja auch das gute Recht zu sagen, nö, machen wir nicht. Ist bloß so, dass man, wenn man jetzt ein Handwerker wäre, könnte man von dem einen Handwerkersbetrieb in den nächsten wechseln. Aber es gibt nur eine Stadt und einen Topf. Und wenn die dann einen im März sagen, für dieses Jahr gibt es keinen Cent für dich, dann ist das schon ein Todesstoß. Und das war hart. Aber ja, da musste man sehen, wie man da irgendwie weiterkommt. Ne?
Das war ja, glaube ich, auch nicht nur ein Jahr, ne?
Nee, das ging dann immer weiter. Es hat sich dann einfach, hat einfach nicht aufgehört. Obwohl mich alle kannten hier. In Mitte hat mich jeder gegrüßt, ja. Alle wussten, ich habe auch sehr, sehr gute Sachen gemacht, war mit Sascha Walz unterwegs, war mit Dreisat unterwegs, mit Katrin Bauer. Von einer Volksbühne hatte ich eigene Abende, ich habe in den tollen Clubs gespielt. Es war nur so, dass es die Abstände zwischen diesen Jobs waren sehr groß,
ja.
Und das Geld, was man da bekommen hat, war sehr, sehr wenig.
Richtig.
Es war unglaublich wenig und das hat am Ende nicht mehr gereicht, um zu wohnen.
Mhm.
Und aber ich habe mir überall gespielt und gemacht, und aber es gab dann mal da 50 Euro und da mal 150 Euro oder war sehr, sehr wenig, ja.
Diese Förderung, habe ich gelesen, war auch ziemlich anspruchsvoll zu beantragen.
Ja.
Ist das immer noch so? Ich weiß nicht, wissen Sie da noch, wie das jetzt so funktioniert?
Ich mache das nicht mehr. Das mache ich nicht mehr.
Sehr
anspruchsvoll.
Ist es immer noch so? Ja.
Man schreibt da richtig viel und lange, muss gut recherchieren.
Ja, genau. Also man sollte jungen Künstlern raten, viel Luft mitzubringen, wenn man das beantragen möchte. Immer noch, vermutlich.
Ja, aber ich glaube, dass man... Es gibt unterschiedliche Künstler. Es gibt die sehr staatsnah quasi surfen, sag ich mal, und die dann auch, wenn sie dann einmal der Darling sind, dann bekommen die auch weiterhin Geld. Dann können die da 40 Jahre von leben, von dieser Förderung. Wenn man aber experimentell ist oder keine Ahnung, welche Regeln es da gibt. Das sind auch nur Menschen, die diese Entscheidungen fällen.
Es muss gefallen.
Ja, und es gibt eine bestimmte Ertragslyrik.
Ja.
Es gibt bestimmte Worte, die fallen. Wie überall, da muss man solche Anträge schreiben, da muss man auf eine Art in der Presse vorkommen.
Mhm.
Das ist ein sehr komplexes Netzwerk. Und es ist anstrengend, ja. Aber es ist auch ganz, eine Zeit lang war es auch ganz schön. Und ich habe schöne Sachen gemacht. Die Stadt auch heute noch erinnern sich viele zum Beispiel an den Mittagsschlafsaal, den ich gemacht habe. Aber das war ja auch sehr anstrengend. Großer Medienrummel. Bloß danach war kein Cent in der Haushaltskasse. Das haben wir alles ausgegeben. Und man, das ist nicht schlimm. Aber man kann ja sparsam vielleicht auch sein. Keine Ahnung. Es ist wie beim Film auch. Es ist ein Wunder, dass überhaupt was stattfindet. Es ist diffuses. Natürlich ist es schön, wenn man viel erbt und coole Kumpels hat.
Ja.
Und dann kann man auch ohne Ausbildung und ohne Fördergeld einen tollen Film irgendwo platzieren.
Aber ich glaube, das ist selten, oder?
Ja, Godard war einer. Es gibt immer welche, die man sich merkt. Das sind, die denn später. Aber diese ganze Antragslyrik, das ganze Geschäft mit der Gesellschaft und diese. Es ist ein Wunder. Ich finde, es ist ein Wunder, dass es Filme gibt, die 90 Minuten dauern und im Kino landen. Wenn man mal weiß, wie kompliziert das ist. Gar nicht mal das Drehen. Das ganze Beantragen, Planen, Drehbücher und dann der Pitch und die Förderung und der Terminkalender und das Geld und die Preise. Und das ist ein unglaublich Business. Im Theater ist es auch so, ein bisschen kleiner. Und also es ist unglaublich anstrengend und man am Ende muss man auch immer die Zugeständnisse machen und man kann gar nicht so über die Stränge schlagen, wie man will. Schlingen sich hat das hingekriegt, ne? Also ein paar haben es dann geschafft, über die Stränge zu schlagen und neue Sachen zu präsentieren, aber die anderen, die sind ja immer relativ konventionell am Ende und wer hat die Regeln, die Dramaturgen ihnen sagen und die Leute, die Journalisten auch in der Lage sind wahrzunehmen, die lernen ja auch immer erst. Und erst wenn ein bestimmtes Phänomen nicht mehr aufzuhalten ist, dann verstehen die es auch und loben das dann auch und erkennen es. Aber die haben dann viele Jahre davor das nicht gesehen und haben Leute vielleicht schlecht beschrieben. Und
falsche Schublade gesteckt.
Ja, genau. Und dann hat man auch schnell schlechtere Karten. Ne? Also sind alles sehr von sehr einfachen Menschen, die einfache Bedürfnisse haben und nicht sehen, wenn andere Bedürfnisse haben und vielleicht auch was können, was sie nicht dechiffrieren können. Und dann muss man sehen, wie man durchkommt. Ja, muss Freunde haben, muss hartes Leben.
Es wird halt viel nur so das Endergebnis angeschaut oder auch nur die Fassade angeschaut, ohne halt dahinter zu gucken, wie sie das jetzt beschrieben haben, wie kompliziert es halt auch ist, einen Film zu machen. So sind halt viele Sachen. Und das ist so eine, ja, natürlich schnelle, einfache Art zu sehen, ach ne, ist toll geworden, aber was vorher war und was dazugehört und so, das wird halt wenig gesehen. Ne? Deswegen sollten jetzt Jugendliche zuhören, das ist immer so mein Anliegen. Mhm. Also es geht nicht so einfach, das ist fast nicht möglich, ohne Schulabschluss zu erben und dann ganz erfolgreich zu werden. Also ich denke, so eine gewisse Arbeit gehört dann einfach dazu. Ne? Ich denke, das ist jetzt dann doch auch nochmal rausgekommen. Das liegt mir immer sehr am Herzen. Also da bin ich immer ganz bedacht drauf. Ja. Ne? Ich muss noch einmal kurz auf die DDR zurückkommen. Gab es da so eine Sehnsucht nach Freiheit? Also so wie ich es jetzt eben verstanden habe, gar nicht so sehr, weil das war halt alles so normal und das passte halbwegs. Oder ist die deswegen trotzdem da gewesen? Weil irgendwo, also ich weiß es so von der Verwandtschaft auch, man kam halt wirklich, also die Rentner kamen ja dann, die konnten uns besuchen kommen, unsere Verwandtschaft, aber die anderen ja nun mal nicht. Ne?
Also es war einfach sehr, sehr schlimm, das muss man sagen. Also ich gehöre nicht zu denen, die sich verharmlosen. Den Osten gibt ja so Ostalgiker auch und die sagen dann irgendwie, ach, wir hatten es doch gut und wir haben immer draußen gespielt den ganzen Sommer und hatten Äpfel und mein Vater, wir hatten eine große Wohnung. Und also diese positiven Sachen gibt es natürlich immer und jede Kindheit ist irgendwie schön, aber es war ein Desaster. Und wenn man den Schalter umlegen würde und würde jetzt, wo wir hier sitzen, würden wir uns in die DDR beamen. Ja. Das ist unglaublich, was es da für Essen gab, was für Autos, wie das Design aussah. Es war alles schlechter. Jede Musik, jedes Auto. Es war ganz, ganz schlimm. Das Grau, die Ofenheizung wurde. Also es war wirklich extrem grau, extrem depressiv, wie die Leute aussahen. Es war wirklich sehr, sehr trist. Und zu wissen, dass man nicht rauskommt sein Leben lang, bis zum Tod nicht über die Grenze kommt und die westliche Welt sieht, sondern nur Rumänien, Bulgarien, Polen und so, das ist wirklich extrem hart. Und es, so wie heute kein Tag vergeht, wo man nicht einmal über Preise redet oder irgendeine Art Deal, so gab es damals wirklich keinen Tag, wo man nicht über den Westen gesprochen hat und was die Hose besser ist und der Kaffee besser riecht und die Seifen und die Filme und so. Wir hatten ja auch Westfernsehen, wir waren also sehr gut informiert, wir haben den ganzen Tag Westfernsehen geguckt auch und es gab eine große Sehnsucht nach dieser Freiheit, aber ich war ein bisschen ängstlich, ich hätte das niemals auf mich genommen, das Risiko, und fand auch, dass ich eine besondere Situation hatte, aber es haben sehr, sehr viele im Osten gedacht, ich dachte, ich habe es eigentlich ganz gut, ich bin so Künstler, ich kann eigentlich denken und machen, was ich will, wenn ich nicht plump bin, sondern wenn ich das irgendwie verschlüssel, nicht zu sehr auf die Eins, dann war das immer so ein bisschen und einfach damit umgehen kann, wie gesagt, wie heute auch das Finanzamt da ist, da muss man auch mit denen umgehen und sagen, wenn ich das falsch mache, dann nicht im Gefängnis, selbst die Prostituierten müssen alles immer abgeben und also da ist auch, gibt's auch so eine Art von Zwang und Möglichkeit, also unter die Räder zu kommen. Und das musste man irgendwie in den Griff haben, aber es gab eine große Tristesse und eine große Traurigkeit und eine große Sehnsucht. Und also es war natürlich unglaublich, was für eine Mega-Geschichte, dass die Mauer fiel und man dann rüber durfte und dann auch das der ganzen anderen, dass man nach Rio fahren durfte, dass man in Italien war. Also es unglaublich schön und was für ein Zufall oder was für ein Glück, wer immer daran geschraubt hat, vielleicht wird man es irgendwann mal erfahren. Es ist wirklich richtig, richtig, richtig gut und ganz toll. Jetzt merke ich aber, ich bin von Amerika auch fasziniert, war jetzt da und ich merke, dass die Argumentation vieler Deutscher eigentlich so ähnlich ist wie die Argumentation der Ostdeutschen gegenüber Westdeutschland. Mhm. Bei uns hat man auch gesagt, da drüben sind alle bescheuert, die sind alle doof, die sind alle ausgebeutet, die sind alle krank, die haben keine Krankenversicherung, ganz viele Obdachlose und die schießen sich alle um, da gibt es ganz viel Morde und so, da geht er nicht rüber. So ist jetzt auch wieder, da wird gesagt, ja, Amerika ist ganz schlimm, da die schießen sich alle tot, die haben keine Krankenversicherung, sind alle obdachlos und so weiter. Und dann komme ich da hin nach L.A. und sehe aber, die haben es ganz schön gut hier. Und wenn ich mal ein bisschen drüber nachdenke, dass alles, was uns so unturnt und auch ausmacht zurzeit, kommt von dort. Alles, alles. Das Essen, die Musik, die Filme, die Elektroautos, das Internet, Facebook, die ganzen Dinge, alles. Das Nachdenken über saubere Ozeane, die Algen, die Kelbwälder, das ganze Style, kommt alles von da und wir rennen hinterher, versuchen es nachzumachen. Manchmal dauert es länger, manchmal dauert es 4 Jahre, dann machen wir es auch so. Und es ist wirklich ähnlich. Und dass ich da hinkomme und denke, oh, was für eine schöne Luft hier und so eine schöne Häuser und so tolle Leute, die sind so freundlich. Und da geht es mir ähnlich. Also da gibt es also den neuen Sehnsuchtsort, wo ich aber auch natürlich überhaupt keine Ahnung habe, wie soll ich da funktionieren, was wollen die von mir, was kann ich da tun, aber ich bin da hingefahren, New York kenne ich auch ein bisschen, ist auch eine harte Stadt, ist gruselig, das sagen auch viele über Berlin, das ist eine harte Stadt und da wirst du umgebracht und die ganzen Drogendealer und die können keinen Flughafen bauen und die sind irgendwie alle Volltrottel da und ist trotzdem ganz easy, wenn man die richtigen Wege geht und kann ja ganz gut existieren, also es ist nur halt ganz flach. Das geht ja gerade mal bis zum Knöchel von New York, Berlin. Ne? Ja, also die kleine Traufhöhe und die Energie ist es ja wirklich überhaupt nicht zu vergleichen. Also da merke ich so eine kleine Parallelität, wo ich dann denke, ja, eigentlich die Ossis haben immer so über den Westen gesprochen und die Deutschen reden über Amerika so, ne? Als wäre das irgendwie so ein beklopptes Land, was es nicht drauf hat, nur Armut und aber wenn man hinguckt, gibt's auch viele, denen es sehr gut geht da, ne? Muss ich sagen.
Ist es immer noch so, das Land der großen Möglichkeiten? Ja. Sehen Sie das so?
Ich glaube, also ich kenne mich ja nicht so aus. Ich glaube, das ist ein nach wie vor ein großartiges Land, bei aller Verflachung auch. Also die haben aber ganz andere Skills, glaube ich. Also ich bin nicht mit dem Auto durch Amerika gefahren, kenne ich die ganzen. Aber ich weiß auch, dass man auf den brandenburgischen Dörfern ist auch nicht alles so brillant, wie die Leute leben und denken. Ne? Und wenn man dann auch nach Bayern, da gibt es auch Regionen, wo man mal durchfährt und denkt, oha, verstehe.
Ja.
Also es ist ja nicht so, dass über ganz Deutschland aufgefüllt ist mit Pfiffikussen. Also gibt es auch einige, die so ein bisschen hinterherhängen. Und die Oberpfiffikusse, die sind eben dann auch schnell mal kriminell. Das vergisst man ja auch. Das, also die führenden Wirtschaftskapitäne, das sind ja Kriminelle, die kommen in den Knast. Und manche waren schon, manche würden kommen, wenn sie den Fuß
würden auf vielleicht Amerika. In Zukunft noch, ja, genau. Ja.
Und das ist eigentlich, also das ist immer die Selbstwahrnehmung von Deutschland ist echt lustig, wie die sich so darstellen. Und gut, ich kenne kein anderes Land. Ich richte mich hier ein, komme hier klar. Ich wollte nur, weil es um die DDR geht, sagen, dass es jetzt auch wieder ein Sehnsuchtsland gibt eigentlich. Für mich ist es die USA eigentlich, also bestimmte Regionen in den USA, da wird mir ganz warm ums Herz, wenn ich dann so die Häuser da sehe und die Sonne und die Autos. Und
wo ist das?
Na, in verschiedenen ländlichen Gegenden irgendwie, also vor allem in Kalifornien da und ein bisschen Florida, dann aber auch in der Nähe von New York, das ganze Umland da. Wenn man da so bei den Hochschulen da irgendwo rumläuft oder die ganzen Villen sieht und die ganze Art, wie das denke ich, mein Gott, ist das großartig, oder?
Ja.
In Jazzfestival irgendwie und das Licht, die Boote, die coolen Leute.
Kommen da dann neue Ideen? Also mich inspiriert sowas halt ganz furchtbar. So.
Ja, ich finde, ich habe natürlich auch Ideen. Ich habe auch Ideen. Ich habe dann auch ein Projekt, das ich gerne umsetzen würde in den USA auch, in L.A., das vertikale Kino. Und das habe ich dann auch die ganze Zeit so gesehen, dass es dahin passt und dass die bestimmt Bock haben mit ihrer Begeisterungsfähigkeit und dass die sagen, oh ja, aufrichten, Leinwand aufrichten, unglaublich witzig. Los Angeles, dann können wir die Ankunft der Engel irgendwie vielleicht sehen und wir sehen endlich unsere großen Palmen und der Flachfilm ist vorbei, wir sind ja sehr, sehr flach, also aber dann geht's nach New York und dann geht's irgendwie in die Berge und dieses Aufrichten so auch als Kinoimpuls, das könnte ich mir vorstellen, dass man da die auch begeistern kann und so, das ist aber ja in so einer sehr naiven Art, denke ich das. Und, aber
ja, aber da kann ja noch richtig was draus werden. Also ja, genau. Manche Sachen brauchen halt auch ein paar Jahre oder so. Ne?
Ja, ja, ja.
Manche gehen schneller. Wenn man also jemanden findet, der das schnell mitzieht, dann geht das natürlich schneller. Ne?
Ja.
Wobei, ich weiß nicht, also ich schätze Sie jetzt schon so ein, Sie sind mehr so jemand, der auch alleine dann macht, ne? Oder? Sie brauchen jetzt nicht unbedingt Leute, mit denen Sie zusammen machen.
Doch, ich mache mit sehr unterschiedlichen Leuten. Arbeite ich zusammen.
Wo kommt die Idee? Kommt doch aber eigentlich von Ihnen.
Ja, die Idee schon. Ne? Und man muss dann aber auch mal dem anderen so das Gefühl geben, dass der die Idee hatte, dann ist es immer ganz gut. Und mir ist es ja dann, ich bin ja Metaphysiker und ich glaube auch so an Karma. Ich glaube, dass die Dinge dann doch am Ende so sind, wie man sie gedacht hat oder so. Und dass das das Entscheidende ist, weil wir ja auch ein riesen Reservoir an Wahrnehmung haben und der ganze Körper ist ja ein Wahrnehmungssystem und das ist ja viel, viel heftiger als nur das, was wir gerade so als einen Gedanken überprüfen können. Also wir können ja viel, viel mehr und laufen durch die Gegend und in unseren Genen und in die Vorfahren plappern immer noch in uns. Also es ist ja ein riesen Berg an Informationen und da die walten ja heftiger als wir glauben. Und deshalb bin ich, denke ich, mir die Wahrheit. Aber manchmal ist das Schicksal auch gemein, wenn man das, man muss dann bestimmte Regeln einhalten, man muss dann auch was fordern, habe ich auch gelernt. Muss dann leider auch sagen, 50 Euro, nee.
Genau.
5.000. Und dann ist man auch verpflichtet, der Wirklichkeit gegenüber das so zu sagen und nicht dann alles so ins Schlechte laufen lassen und dann anschließend sagen, ja, siehst du, hab doch gesagt, die Welt ist scheiße. Ne? Dabei hat man es selber so ein bisschen ins Schlechte laufen lassen, weil man sehen wollte, wie alles ein bisschen schnell und mies sich sortiert.
Ja.
Darf man nicht.
Als Sie so nichts oder wenig verdient haben, haben Sie da auch an sich gezweifelt und mal überlegt, mal was ganz, also ich weiß, mit den Algen, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber ich glaube, das war vorher, ne? Mit den Algen.
Das geht schon auch lange, seit der Kindheit, genau.
Mal dran gedacht, dann irgendwie was anderes zu machen, sich irgendwo anstellen zu lassen und zu sagen, okay, jetzt von 8 bis 16 Uhr jeden Monat kommt das Geld, oder war das nie ein Gedanke?
Nicht wirklich. Und das, nicht wirklich. Das Komische war ja auch, dass ich tatsächlich auch in den Zeiten wirklich finstersten Niedergangs, ich hätte ja auch zu Behörden gehen können, zu Ämtern gehen können, hätte mir auch die Unterstützung holen, habe ich ja nicht gemacht. Ich war mir immer sicher, das ändert sich schon noch.
Mhm.
Ich hatte immer ein gutes Gefühl.
Ja.
Und es hat mein Drumherum dann auch ein bisschen wahnsinnig gemacht, dieses stoische Festhalten und so, warte mal, das kommt schon noch. Und dann die haben auch gesagt, dann musst du eben halt kochen gehen oder dann mach doch das oder mach irgendwas. Dann habe ich auch mal was probiert. Da muss ich aber sagen, dass dann dieser Job mich immer so aufgefressen hat, dass ich gar nicht dazu kam, meine Ideen weiter zu verfolgen.
Was probiert?
Also ich war zum Beispiel Koch, habe ich probiert.
Ja.
Ne? Und dann ist man da so, steht man da und so, weiß ich nicht, 8, 9 Stunden und länger. Dann ist man anständig, die Füße tun weh und dann muss man ein Bier trinken, weil man irgendwie erschöpft ist. Dann ist man, kommt man wieder nach Hause und dann ist das Geld auch schon wieder ganz schnell alle. Und man ist schlecht drauf und so. Und ich habe dann auch versucht, im Film aufzutauchen, dass war ja auch, und da dachte ich immer, ja, guck mal, das ist doch easy, wenn ich da mal eine Rolle habe, einen Drehtag, da habe ich doch die Miete schon wieder drin und so, ne? Dass man eben nie einen Drehtag kriegt pro Monat.
Nee.
Und dass selbst Leute, die richtig mal Fame hatten und dann mal kurz aufhören, auf einmal gar keine Rollen mehr haben, dass das auch sehr, sehr fragil ist. Und das habe ich dann alles gelernt. Das ist irgendwie. Und hatte dann einfach eine Pechsträhne, muss man so sagen. Also genau wie ich jetzt eine Glückssträhne habe, hatte ich damals eine Pechsträhne. Und es gab immer Anfragen. Das war ja das Blöde auch. Ich habe ja ganz viel Komplimente bekommen für das, was ich tue. Und hatte auch Fans. Und meine Musik wurde auch gemocht, von vielen geliebt. Die haben es hoch und runter gespielt. Aber es waren eben nur ganz, ganz wenige, die Platte gekauft haben. Und da hat man 1 Euro pro Platte gekriegt. Und aber ich hab von tollen Leuten Komplimente bekommen. Ich war auch bei Tom Tykwer auf seinen Partys gesungen, Silvester und so. Und seine Leute fanden mich auch großartig. Und ich war in der Oper in Bordeaux in Frankreich. Die wussten ja nicht, was ich für einer bin. Die haben mich nicht gegoogelt, haben mich nur gesehen, wie ich da performt habe. Die sind ausgeflippt und fanden es großartig. Aber es hat nie gereicht.
Was macht denn Ihrer Meinung nach dann diesen Umschwung oder was war das dann bei Ihnen dann? Ich meine, Sie waren ja derselbe Mensch, Sie haben im Grunde Ihre Sache genauso gemacht, wie Sie es immer gemacht haben. Was war dann letztendlich so das Ausschlaggebende?
Also ich habe mit den richtigen Leuten Kontakt gehabt, die mich gesehen haben, die Qualität von mir gesehen haben und gesehen haben, okay, den können wir bei uns einbauen, ohne groß Geld auszugeben.
Ja.
Da habe ich ja auch so gut wie gar nichts bekommen. Und die haben mich dann eingesetzt für ihre Interessen und das waren am Ende dann auch meine Interessen, weil die Leute mich gesehen haben und die haben mich gut aussehen lassen. Und das war zum Beispiel ein Move, der auch nicht gleich funktioniert hat und der auch sehr träge war. Also es hat noch ein bisschen gedauert. Was aber war, wahrscheinlich, die Zeit war reif. Deshalb gibt es solche Märchen wie Dornröschen.
Das ist einfach so Schicksal.
Alle verrecken an der Rosenhecke und der eine kommt ganz lässig und geht zu Dornröschen. Ja. Und keine Hecke ist da. Ich habe tatsächlich, wir haben so eine Dokumentation gedreht über mein Leben als Schmuckeremit. Da waren Leute und da in Beisein habe ich die Sonne beschimpft.
Ja.
Die Sonne beschimpft, also pass auf, du mein Freund, wenn du mir nichts gibst, gebe ich dir auch nichts.
Genau. Mhm.
Und es ist wirklich so. Das ist ja, danach hatte ich Jobs für Geld. Von da an ging es bergauf und ich hatte erst so kleine Werbedeals mit verschiedenen Leuten, Staubsaugerwerbung in Skandinavien, Cisco, Sparkasse und alles mögliche und da auf einmal habe ich da immer Schecks bekommen, weil es war immer noch keine Wohnung, weil ich immer sehr ängstlich war, habe da als Schmuckeremit gelebt, aber ich konnte dann so, konnte dann langsam wieder Geld ausgeben und mich bewegen und das kam auf einmal rein, 2012 ging das los. Und dann kam, und dann habe ich dann auch noch was, fand ich, was Gutes gemacht, dass ich eben wusste, nach unserem Dreh an diesem Film für Edeka, bin nach Hause gegangen, habe zu meinen Kindern gesagt, also wenn das jetzt zu sehen ist, was wir gerade da gedreht haben, dann werden die Leute sich fragen, wer ist das? Und dann müsste ich was Neues haben, was Neues zeigen.
Ja.
Und dann haben die mir einen Tipp gegeben für zwei Produzenten, die bis dahin aber gar keinen Album so hergestellt haben, Musikalbum, die haben eher so experimentelle Musik gemacht, aber die Kinder meinen, nee, die können das. Und dann habe ich mit denen zusammengearbeitet und habe dann dieses Album rechtzeitig fertig bekommen und auf dem Zenit meiner Bekanntheit konnte ich sagen, hier ist die Single, Belgique, Belgique. Und das, da war ich richtig stolz drauf, dass ich das hingekriegt habe und das, dann haben so ein paar Leute verstanden, okay, der Typ, der hat was vor oder der liefert auch ab und oder der hat auch einen Plan. Und dann gab es ja immer so Sachen, der kann gar nicht singen oder was ich. Also es gibt immer so irgendwelche Leute, die dann so.
Ja, gut, das
egal,
ist ja immer, ne?
Ja, also, und dann gab es aber jede Menge Konzerte auch und das war alles ganz schön, dass ich dann zeigen konnte. Und bin trotzdem auch weil ich schon so alt bin, auch nicht korrumpiert worden davon. Und meine Kinder, die kannten ja auch so meine Auf und Ab. Ich war ja auch. Früher hatte ich auch immer mal so Success, so immer in dem bestimmten Milieu, wo ich vorkam, da habe ich auch mal einen Preis bekommen für meine Show oder habe dann die größte Presse von Berlin bekommen für den Mittagsschlafsaal und so und die wussten auch so, ja, du weißt es doch selber, das hat nichts zu sagen, mach mal dein Ding und das geht genauso schnell, wie es gekommen ist, geht es auch wieder weg, mach einfach weiter. Und dann habe ich immer weitergemacht und hatte dann auch eine Agentin, die mir dann auch so mal klar gemacht hat, die das auch beobachtet hat von außen, auch in den Zeiten meines Success. Meinst du, sag mal, für dich, ganz ehrlich, du weißt wahrscheinlich gar nicht, was du damit alles machen kannst. Ne? So, dann hat sie mir so einen Vorschlag nach dem anderen gebracht und dann bin ich immer jedes Mal irgendwo hingefahren und habe dann für meine Art in der Welt zu sein Geld bekommen. Und das ist bis heute geblieben.
Und wir hatten vorhin schon mal das Thema Freunde. Wann waren mehr Freunde da, als sie noch nicht so berühmt waren oder als es... Oder jetzt?
ich bin gar nicht so ein Typ, der so viel mit Freunden rumzieht. Ne? Also ich bin eher so mit meiner Familie zusammen und mit meinen Partnerinnen. Dann.
Ja.
Das ist so mein Hauptinteresse irgendwo. Ja. Und ich habe so ein paar Freunde, ganz wenig, die man hat.
So ganz alte so?
Alte habe ich tatsächlich, ganz alte gar keine mehr.
Ja.
Mein Liebster ist gestorben, mein liebster Freund, der hat sich selber umgebracht. Dann gibt es so mittelalte Freunde, da gibt es auch noch so eins, zwei, mehr auch nicht. Und bin da eigentlich, aber das ist auch nicht mein Lifestyle auch so. Und ich bin auch hier früher in den 90ern, als ich in Berlin war, gehörte ich auch nicht zu denen, die jetzt auch auf alle Partys gegangen sind und da so rum. Da war ich Daddy, meine Kinder haben Abitur gemacht und ich war eher so ein Theatertyp, der Geldsorgen hatte.
Ja.
Ich war jetzt gar nicht so eine Partynudel, auch wenn ich dann später auch aufgetreten bin in Clubs. Da hab dann vielleicht auch mal ein bisschen gefeiert, aber nicht so hart, wie man das ist, wie es sich eigentlich gehört, sag ich mal. Und bin dann immer mit meinen jeweiligen Partnerin eher mal so zusammen. Das ist eher so mein Interesse.
Nochmal noch zu dem Erfolg. Ist es vorgekommen, dass Sie etwas ganz toll gefunden haben und der Erfolg aber ausgeblieben ist und eine Sache, wo Sie gesagt haben, naja gut, ich mach's aber nicht so richtig mit Herzblut und das hat dann voll eingeschlagen, oder?
Naja, eigentlich schon. Ich arbeite ja gerade mit meiner Tochter an diesem Das fantastische Leben des Delfinmanns. Ja. Das ist eine Dokumentation, da haben wir auch viel gesammelt und ist sehr, sehr aufwendig, aber wir haben Zeit, uns drängt niemand, das sind auch die 41 Songs in den letzten 14 Jahren drin. Und in der Rückschau muss ich schon sagen, dass das erfolglos war. Es war eine erfolglose Musik. Also sehr, sehr wenig gehört und sehr, sehr wenig gekauft. Mhm. Obwohl ich immer aufgetaucht bin, aber wenn ich sehe, was so die anderen so machen, mit, wenn die Musik machen, in welchen Hallen und Stadien und was die so für Platten verkaufen und wie die im Radio gespielt werden, dann ist es doch sehr, sehr, sehr marginal. Und auch ich habe dann auch, als der Erfolg kam, der also die Bekanntheit kam, habe ich das, die Musik nochmal aufgenommen, hochkomplex als Direct-to-Disc, also Direct-to-Vinyl mit meinem Trio, auch sehr, sehr schön alles, wie ich finde. Und aber also es ist nicht erfolgreich, das kann man nicht sagen. Das ist für mich ist es sehr schön und ich bin sehr stolz drauf und weiß auch, dass das überleben wird. Das wird noch in vielen Jahren wird es eine Rolle spielen und bin sehr stolz auf, dass ich das alles so lange und so cool durchgezogen habe. Aber so ein Erfolg im Sinne von Geld und Bekanntheit war es nicht. Nee. Und das Ding, was mich am meisten nach vorn gebracht hat, da habe ich ja am wenigsten für getan. Ich habe zwar in der Performance gut abgeliefert, aber den Song habe ich ja nicht geschrieben und habe das einfach auch nur vom Blatt abgelesen, die Worte. Habe das auch nie irgendwo gesungen. Also vielleicht gab es am Anfang mal so 2, 3 schüchterne Versuche, die aber ich dann mit sehr viel Unbehagen da absolviert habe, weil ich damit gar nichts anfangen wollte auch. Mhm. Und Gott sei Dank hat das Ganze in den Medien stattgefunden und hat mich nicht so tangiert, weil, wie ich am Anfang ja sagte, die Texte, die man so hat, die sollte man sich aussuchen.
Ja.
Und die Lieder, die walten. Und diesen Song wollte ich mir auf keinen Fall anziehen.
Mhm.
Da wollte ich.
Ich habe das Wort jetzt auch vermieden.
Ja, nee, ist gut. Aber ich sag das, damit, mit diesem Song wollte ich auf keinen Fall mehr anziehen. Und es ist auch, da kann man auch nicht so viel dazu sagen. Aber genau, das ist die Antwort auf die Frage, dass man denkt, manchmal die Sachen, die sind so nebenbei, die haben einen Erfolg. Andere Sachen, da klemmt man sich so richtig dahinter und die werden gar nicht so wahrgenommen. Aber das sind so, es gibt bestimmt noch mehr Beispiele, aber ja, es ist eigentlich. Ich bin gerade so dabei, ich bin ja also wie so einer, der auch sehr einfach funktioniert als Objekt, sage ich mal, oder als Gefäß für die Wünsche. Ich kann für alles Mögliche mich hinstellen und das sagen. Und es ist okay für mich. Und die Haltung, mit der ich das mache, ist ironisch. Das weiß auch jeder. Süddeutsche hat irgendwie geschrieben, der Meister der Ironie oder der Großmeister, wie auch immer. Und das wissen die auch alle. Und so habe ich kein Karma-Problem, sage ich mal. Und kann es immer so sagen. Was soll ich sagen? Sage ich. Okay, geht los. Eine unglaublich schöne Gardine hier. Wahnsinn. Wie toll das hier ist. So, ne, dann, aber es gibt eben auch, das bedeutet ja auch immer auch genau das Gegenteil. Und das ist eigentlich ein ganz guter Zustand. Und dann gibt es eben die Sachen, die mir am Herzen liegen und die kann ich da bewegen. Und am Ende, ja, dann gibt es eben diese unterschiedlichen Wahrnehmungen. Das ist ja heutzutage so. Es gibt dieses Internet, es gibt die. Und dann sehe ich, dass es eigentlich komplett anders läuft alles, als man denkt. Das ist auch sehr interessant. Dass die Einzelne, was die Vermutung der Leute und dann aber die Wahrheit dahinter. Das ist echt sehr, sehr lustig zu sehen. Auch was das Monetäre betrifft. Und dann gibt es eben so lustige Sachen. Aber zu Recht darf man darüber nicht reden, aber es ist eines Tages vielleicht, keine Ahnung. Also es ist sehr lustig, was da für Missverständnisse entstehen und dann sind das eben so Missverständnisse, ist okay. Ja. Also solange ich meine Sachen machen kann und vor allem die Sachen machen kann, die ich liebe, dann bin ich sehr, 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 sehr froh. Sehr, sehr froh.
Ja.
Ja. Ist sehr gut gelaufen.
Das darf halt nicht verloren gehen. Nee. Ne?
Das ist so traurig.
Das auch nicht. Also.
Das wissen wir nicht. Aber ich habe mir so vorgestellt, dass es eben doch auch ja Biografien gibt von Künstlern, die dann auch nur die Werkzeuge von irgendwelchen Leuten sind, die dann die Songs singen von irgendwelchen
Ja, aber die sind dann irgendwann im Alkohol und in Depressionen verfallen.
Ja, das macht einen krank, richtig?
Das ist, ne, also da ist man ja nie sich selbst. Also nee, das geht tut mir ja echt nicht. Leid.
Und wenn es einen noch in jungen Jahren erwischt.
Richtig.
Mein Gott.
Was wenn man in so eine Maschinerie reingerät, dann ist das bitter, das denke ich. Ne?
Ausliefert, was die anderen sich für einen ausdenken. Und dann die sitzen dann da irgendwo zu Hause, kassieren die GEMA und man selber kriegt so ein kleines Taschengeld. Damit der Song, das ist schon ein hartes Leben. Ja. Aber davor kann man vielleicht warnen. Aber keine Ahnung, wie sich das alles entwickelt mit der elektronischen Musik, also mit den Download-Portalen. Es gibt ja jetzt gerade die Erzählung, dass es das erste Mal losgeht, dass man auch mit diesen Downloads Geld verdienen kann, angeblich in der Musikindustrie. Aber das ist ja auch so runtergewirtschaftet, das ganze Thema. Aber gleichzeitig spielt man mit offenen Karten. Es ist Industrie, es ist Musikindustrie und es geht um Gewinnmaximierung. Und da gibt es verschiedene Kniffe, wie man das anstellt. Also, dass es immer am Ende immer weniger reintut und immer raffiniertere Scharmützel, juristische Wege gibt, damit dann ein Song dann richtig viel Geld abwirft und ein anderer halt nicht. Ne? Aber es ist ja mit allem so. Das ist auch mit Mieten. Aber dennoch gibt es gute Musik und gute Filme und schöne Dinge.
Gute Kunst.
Gute Kunst gibt es. Und ich finde es wirklich erstaunlich, dass das immer doch noch am Ende, dass es das gibt. Ne? Also es ist unglaublich, wie viele Widerstände es gibt. Und wenn man überlegt, wie schnell man was kaputt machen kann auch. Ne? Ist ja auch so, gehört
ja
zu.
Ja, gerade jetzt durchs Internet. Ne? Ja. Also mit einem Satz oder so ist dann schnell was getötet. Das ist einfach so.
Echt richtig. Man kann eine Scheibe einschmeißen. Aber wie lange es braucht, eine Scheibe zu bauen auch. Und so ist es mit vielen auch. Ja. Und dass es dann am Ende trotzdem das Schöne gibt und Dinge in der Welt sind, die funktionieren und gut sind, das ist schon. Das ist ja auch was ein bisschen im Osten, so habe ich das zumindest erlebt, gibt bestimmt andere, die es anders erleben, dass man da auch schneller zufrieden war. Das war ja ein Arbeiter- und Bauernstaat und es war ja so, dass der Arbeiter und Bauer hat natürlich Interesse, nicht so viel zu arbeiten wie im Kapitalismus. Ne? Er will ein bisschen ruhiger zu Hause sein und ein leichtes Leben haben. Und man gab sich in vielen Dingen oft so schon auch eher zufrieden.
Und auch so gemeinsam, denke ich.
Und dann sagt
so,
man, ja, lass es doch, oder? Trau ist doch scheißegal. Die doch, so, ne? Und jetzt, wo ein anderer dann, weil er wusste, okay, ich kann Millionär werden, ich werde das Haus rosa streichen. Da haben wir richtig gekämpft, damit er Millionär wird. Und wir haben gesagt, ach komm, lass es grau. Und dann die Finesse, die Lust, aber manchmal war es vielleicht hier, keine Ahnung, was da alles zusammenkommt, aber schöne Dinge zu schaffen, die gut funktionieren und toll sind, das ist. Finde ich gut. Und so will ich auch meine Kunst verstehen, dass man immer weiter dreht die Schraube und immer besser wird und immer feiner und immer toller wird, damit die Welt auch schöner wird und nicht vorher schon sagt, ach scheiße, lass es alles dumm und simpel und.
Oder gleichmäßig.
Ja, oder gleichmäßig. Also dass man
ja,
sagt,
aber das erkennen halt viele leider nicht mehr. Ne? Und ich sehe das immer so bei den Jugendlichen. Ne? Das geht also wirklich so alles nur noch nach Schema F, so eigenständig irgendwie und ein bisschen links und rechts vom Weg oder so. Das ist schwierig. Ja.
Naja, das ist schwierig.
Vielleicht kommt es auch wieder. Und es gibt ja auch viele Jugendliche, die jetzt dann schon auch mal wieder was sagen und was machen. Vielleicht schlägt sich das dann auch in Ideen, in Kunst wieder um. Und es kommt halt nach entsprechend. Also ich sehe es so auch, was Forschungssachen anbelangt. Da tut sich ja leider eben nicht hier unbedingt so sehr viel, weil das Geld meist nicht da ist. Ja, oder es irgendwelche Regelungen gibt, die das Ganze eindämmen. Aber in Amerika, also wenn ich das sehe, was da zum Teil für Forschung, für Neuerungen betrieben werden und so. Ich denke, so Gesellschaft wird auch, wenn sie genug gesättigt ist und es ihr viel zu gut geht, auch sehr faul. Und es muss halt einfach erst wieder so eine Bewegung in Gang kommen, dass dann wieder was passiert, dass wieder gemacht, getan, gedacht wird.
Ja.
Vielleicht sind wir an so einem Punkt, weiß ich nicht.
Na, es gibt ja so zwei Vermutungen. Ich meine, einmal ist so, dass wenn die Gesellschaft so erschöpft ist und einfach melancholisch, erschöpft, ausgebrannt, dann fällt dir nichts mehr ein. Wenn es denen aber gut geht, dann werden sie kreativ und haben Überschuss an Kraft und gehen demonstrieren oder machen so. Das sind ja auch oft, wird ja auch immer falsch interpretiert. Das ist ja auch der Adel gewesen, der sich da die Erneuerung der Gesellschaft ausgedacht hat. Und die großen Studentenbewegungen und so, das sind ja auch manchmal Kinder von Intellektuellen, die von Hause aus Geld hatten. Das sind ja nicht immer die Armen, die 10 Stunden in der Fabrik standen, die das dann, also ein gewisser Wohlstand und eine gewisse Lässigkeit in der DNA seiner Familie oder seiner Existenz ist eher dafür gemacht, nach den Sternen zu greifen und was Neues zu wagen. Die anderen sind ja einfach erschöpft. Die haben keine Kraftreserven. Die sind einfach entweder mental erschöpft von den ganzen Scheinarbeiten und Rumgeschubse und Leiharbeiten und der Diskriminierung durch Mindestlöhne, was da so alles gibt, und dass die einfach erschöpft sind durch und durch und dann schlechtes Essen essen, weil sie eben billig einkaufen. Und das ist die ganze Verwahrlosung auch, die man auch in Berlin ja spürt, die schlechte Ausbildung an den Schulen, die Stimmung. Als ich dann hier nach Berlin gekommen bin und eine Schule für meine Kinder gesucht habe, da war ich auch so erschrocken, was für eine Verwahrlosung. Und das ist auch wirklich gründlich schiefgegangen. Also die Deutschen hätten viel, viel mehr von ihrem Reichtum in Ausbildung, in Schulen und in gutes Essen, gute Manieren und all dieses geben müssen, damit die Kinder dann ausgeruht und schön ins Leben gehen und anfangen, nach den Sternen zu greifen. Und jetzt sind die alle so erschöpft von diesem ganzen Hin- und Hergefahre und S-Bahn fällt aus und Schulessen ist schlecht und alle sind erschöpft und die Eltern haben keine Zeit, weil sie 10 Stunden arbeiten und alles auf Anschlag und bekommen irgendwelche Pakete mit irgendwelchen Sondermüll nach Hause und dann geht das kaputt. Also diese ganze Drumherum, das ist wirklich auch sehr, sehr blöd gelaufen, finde ich. Also da hätte man, keine Ahnung, schon viel mehr immer reingeben müssen in die Jugend. Viel mehr nicht, also viel, viel mehr Geld. Und
ich denke, dass diese Entwicklung auch langsam von einigen erkannt wird. Und so in 5 bis 10 Jahren dann auch wirklich der Punkt da ist, wo es wieder in eine andere Richtung geht. Hoffe ich.
Ja.
Weil es sind ja meistens, also das sieht man ja so in der Geschichte auch, sind halt meistens so bestimmte Zeitabschnitte gewesen und irgendwann kommt dann schon wieder diese Änderung, gerade was Kinder und Jugendliche anbelangt, Ausbildung und so weiter. Also das werden wir, glaube ich, noch erleben.
Ja, ich hoffe es auch. Hätte ich schon mal an anderer Stelle gesagt, also es ist wirklich so, das gehört mit zu den, ich kann da nicht richtig eingreifen leider, also es ist nicht so, dass ich jetzt mich anbiete als Lehrer, also, aber immer wenn ich junge Leute treffe, Kinder auch, dann bin ich schon sehr interessiert, denen irgendwie so einen Schubs oder so ein bisschen so Begeisterung so zu geben, also, und weil das macht mich richtig traurig. Also da kann ich richtig weinen. Also man muss ja als Schauspieler immer was suchen, was einen so traurig macht, damit man es abrufen kann in einer Szene. Und wenn ich dann irgendwie mal weinen sollte oder so, dann muss ich einfach mir nur sagen, die armen Kinder, die das Pech haben, in irgendeinem falschen Stadtbezirk mit den falschen Eltern den Bildungsweg anzutreten. Und die tun mir so leid.
Ja, die haben eigentlich von Grund auf ja keine Chance, ne?
Der falsche
Stadtbezirk,
ja.
Wenn sie von da aus sich bewerben irgendwo um eine Lehrstelle,
also das geht nicht.
Ist schon aber weg.
Das kann der Staat nicht zulassen. Das ist eine Frechheit. Und dann nochmal so zu tun, als wären die anderen alle Idioten und die Deutschen wissen, wie es geht, das ist irgendwie...
Nee, das sehe ich auch nicht so.
Das finde ich wirklich, das ist wirklich extrem traurig. Aber es gibt tolle Schulen, dann wie schön es ist, wenn man dann sieht, wie Kinder gedeihen und wie manchmal man das Glück hat, eben in einer schönen Wohngegend oder wie auch immer, dass einfach eine Wiese da ist und dass das Schulhaus gebohnert ist und dass die Toiletten funktionieren und dann noch die Lehrer vielleicht ihre Schüler lieben. Und da ist so viel möglich dann auch, ja. Und dann
ich denke
ganze
auch mit den Lehrern ist viel möglich, aber die werden halt und die werden einfach viel auch eingeschränkt.
Ja, das ist wirklich was.
Ja, aber das wäre doch vielleicht so ein Projekt.
Ja.
Sie müssen ja nicht als Lehrer. Ich meine, Sie haben ja eine Stimme und Sie werden ja auch gehört. Das ist ja schon gut angekommen. Das wäre doch vielleicht mal eine Idee. So.
Ja, ich merke ja auch, wie Sie schon sagten, ich habe ja auch Kontakt zu Wissenschaftlern auch immer mal wieder gehabt und vor allen Dingen zu Algenleuten. Jetzt habe ich Leiter der Algensammlung, Professor Friedel in Göttingen.
Ja.
Und andere Leute, die dann auch, ich habe auch mal da Astrophysikerin mit der Sibylle Anderl auch Zeit verbracht, wo ich dann gelernt habe, dass ja die Wissenschaftler ähnlich wie die Künstler auch immer von Projekt zu Projekt leben, sehr, sehr prekär, dass die auch Zeitungen brauchen, dass die in der Öffentlichkeit brauchen. Wenn keiner über Algen schreibt in irgendeiner Zeitung die letzten Jahre, dann kommen die auch und sagen, was forschst du hier eigentlich? Kein Schwein interessiert sich dafür. Ne? Und das ist ähnlich wie bei Künstlern. Sagen, da hast du nochmal eine Kritik irgendwie, hast du mal Zeitungsausschnitte und dann denkt man, ja, Zeitungsausschnitte kann ich dir besorgen, aber wenn du glaubst an Zeitung, okay. Und dann gibt's jetzt Leute, die glauben an Klicks. Ne? Und dann, es ist, ja, und da merke ich schon, dass das auch schwierig ist für die. Und aber bei mir ist das auch ganz, ganz tief sitzend, wie in den anderen Projekten. Ich denke gern über Algen
nach. Da wollte ich jetzt eigentlich auch drauf zu sprechen kommen, dann machen wir das jetzt. Ja. An welchem Zeitpunkt Ihres Lebens so war das mit den Algen? Nach der Schule direkt? Oder?
Nee, das ging früher los, tatsächlich als Kind. Also ich habe meine erste Tagebucheintragung war, dass irgendwie in Zukunft die Leute Algen essen werden und es dann keinen Hunger mehr auf der Welt gibt.
Das ist ja fast Hellseher schon.
Ja, es stand damals in der Zeitung. Aber also. das utopische Potenzial von Algen, das hört nicht auf. Also es ist immer das Utopische. Und es gab dann immer mal so Schübe von Forschung auch. Und ich fand es aber sehr, sehr beeindruckend. Hatte auch ein Aquarium. Dann war die Algen ja eher ein Problem. Aber dann, deshalb habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt. Und ich habe auch Ostsee viel Zeit verbracht. Und da gab es auch immer mal Algen. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel auch gerade stehen noch so einen kleinen, habe auch mir Tang besorgt von der Ostsee. Habe so einen kleinen Pudel herausgebaut für so ein Fotoprojekt. Und ich saß dann da am Strand und habe mit diesen Blasentang und so gespielt. Wir haben Tiere gebaut und das schöne Licht, das Wasser, der Sand und die Algen, das hat mich sehr quasi gesund gemacht, sage ich mal so vom Gefühl her, fühlte mich da auch sehr, sehr happy. Und dann war dieses, das Wunder eben, das mich sehr interessiert hat als Kind. Und das merke ich auch, wenn ich so mit 7-, 8-, 9-Jährigen über die Algen rede, dann sind sie auch fasziniert von dem Wunder, dass die unsterblich sind, dass die sich teilen, dass die extremophil sind, da leben, wo kein anderes leben kann, dass sie am Anfang der Welt, der Sauerstoffwelt waren, durch Photosynthese Sauerstoff auf die Welt gebracht haben. Also diese Superkräfte von diesen kleinen, zelligen, und dass man das sammeln kann wie so ein Wissenschaftler am Strand und die aufreihen kann und dann kann man sich alles angucken und darüber reden, was die Algen so können, wo die wachsen und dann die fantastischen Erzählungen, das ist da geht es ganz schnell, sage ich mal, die Begeisterung springt ganz schnell über und dann ist das für die auch immer noch ein Erlebnis, wo die dann mit ihren Eltern sagen, ich weiß ja noch vor 5 Jahren, wo wir mit dem Lichtenstein da waren, das mit den Algen und so, das war super. Ne? Und dann, ja, da kann man diese Anekdoten erzählen. Und das, da habe ich mein ganzes Leben mich immer damit beschäftigt. Wollte es auch ursprünglicher werden, hatte das auch alles so angelegt, bin aber durch meinen Militärdienst etwas weggekommen von der normalen Welt und bin dann auf der Schauspielschule gelandet und dachte, okay, ich kann also nicht so richtig hier mitmachen. Ich muss irgendwie Künstler werden. Ich muss irgendwie was finden, damit ich hier über die Runden komme. Und das war eben dann Schauspielschule. Und dann habe ich den Pfad verlassen. Könnte mir aber vorstellen, also das wird auch noch kommen, eine Frage wie. Wir sind mit dem Herrn Friedel und mit anderen Leuten auch. Wir hätten Lust, ein Algenmuseum zu bauen. Also keine Sammlung, sondern ein Museum und dann auch so viele kulturgeschichtliche Aspekte und dann aber vom the very first beginning auch das System der Alge, der Welt der Algen aufzugreifen und dieses Museum dann relativ amorph und symbiotisch und Algenblüten explosionsmäßig in der Welt zu verteilen, damit es nicht nur ein Haus ist, kann natürlich auch ein Haus sein, aber es kann auch viel mehr sein. Und diese Form zu finden und das dem Wachstum und die Verschaltung der ganzen Informationen über Algen in der Geschichte, in der Kulturgeschichte, in der Materialwelt, in der Designwelt und was es da so alles gibt. Natürlich auch in der realen Mikrowelt der Algen, aber auch Makroalgen und dass man da drin rumläuft und ein Museum baut. Und das findet der Friedel auch gut, Professor Friedel. Und da habe ich nur wenig Zeit bis jetzt gehabt, mich dazu mit auseinanderzusetzen. Habe gerade ein sehr, sehr schönes Buch hier. Mhm. Und das würde ich Ihnen schenken.
Ach, das ist lieb.
Über Algen. Das ist bei Matthes und Salz erschienen.
Ja.
Und ich habe wir haben auch einen Text erarbeitet, also ein Interview, wo ich aus meiner Richtung komme und er aus seiner Richtung als Wissenschaftler, ich als Entertainer. Weil ich ja natürlich, das muss man immer sagen, wenn ich diese ganzen Geschichten erzähle, Anekdoten erzähle, bin ich der Entertainer. und bin auf keinen Fall ein Wissenschaftler in keiner von den Disziplinen, die ich da anspreche, weder Philosoph noch Biologe noch was es noch alles für Wissenschaften gibt, die in der Algenwelt rumwildern. Ich bin der Performer und ich erzähle von den Algen, weil ich das System Alge als Weltbeschreibung sehr, sehr gut finde und auch für meine Art zu performen. Also dieses verzweigte, symbiotische, das finde ich sehr gut. Und dass man irgendwann auch aufhört, diese Kontrolle zu behalten über die ganzen Verzweigungen und so weiter, dass man sich so ein bisschen wegbewegt und wie hinter so einer geklöppelten Gardine voller Informationen dann eigentlich so das den Gegenstand sieht, ne? Und ahnt, dass man so, wie es gibt, eben so einfache, berühmte Sachen wie die über die Schädlichkeit des Tabaks von Tschechow, ja. Wo auch so ein Typ, so ein Akteur, der in der Schauspielschule sehr oft gemacht wurde, der erzählt und erzählt, aber man kriegt die ganze Zeit mit, der erzählt überhaupt nichts über Tabak, der erzählt nur über das Verhältnis zu seiner Frau. Und so erzähle ich zwar die ganze Zeit über Algen, 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 aber ich erzähle eigentlich von meinem Verhältnis zur Welt. Und der Friedel ist aber auf mich zugekommen, hat mich im Netz gefunden und hat mir dann so bestätigt, dass ich super gute Formulierungen gefunden habe, auch das alles sehr, sehr gut beschreiben kann. Das ist ganz toll, hat mich eingeladen, da war ich da und habe mir das alles auch angeguckt und war ein ganz tolles Gespräch. An einem Sonntag bin ich da früh rein mit dem Zug und dann die ganze Zeit geredet, geguckt und gemacht, so wie so Anglerfreunde oder weiß ich, so wie zwei Jungs, die Motorrad schrauben. So, und da haben uns auch die ganze Zeit, die sich, hört ja nie auf, was macht ihr die ganze Zeit, worüber redet ihr? Ja. Und wir haben die ganze Zeit da alles uns angeguckt und gemacht und spekuliert und so. Das ist eine große Leidenschaft und da wird auch noch was passieren. Ich hätte auch als Dozent, so als externer Dozent hier in Oberschöneweide arbeiten können, hatte ich auch so ein Angebot in einer Schule für, wie heißt dieses, Hochschule für, die machen sich, kümmern sich auch um Museen und so weiter, also die entwickeln Museen, habe es gerade nicht, gab einen kleinen Aussetzer, aber jedenfalls die wollten das auch, aber da hatte ich gerade so viel zu tun und das Geld und die Arbeit waren eben so wenig Geld für so viel
Forschung
Arbeit.
Gibt nicht viel Geld.
Da dachte ich mir, das kann ich mir nicht erlauben, ganz ehrlich, ich kann jetzt hier nicht die ganze Zeit da verbringen. Bis jetzt hat es noch kein anderer gemacht und vielleicht komme ich da wieder rein und man wird
wäre doch super.
Wege finden. Ich finde es sehr, sehr gut, ja. Also es ist echt ein tolles Thema. Also.
Ja, ich denke, das wird sich auch immer noch weiterentwickeln. Also ich habe da auch so ein bisschen was mit zu tun gehabt mal, wenn man in Japan gelebt auch. Ja. Und ist völlig verkannt, aber liegt auch, denke ich, ein bisschen daran, dass halt hier Forschung nicht so unbedingt unterstützt wird. Ja, es wird halt nicht unbedingt gefördert. Und wir haben natürlich hier auch einfach nicht die Bedingungen mit den Algen, die so in der Ostsee oder so sind. Da kann man halt nicht so viel mit anfangen. Die sind schön anzuschauen. Ich finde die auch ganz toll. Aber sie brauchen halt Wärme, ne? Und viel Licht. Und da ist so Taiwan oder so einfach wesentlich besser für geeignet. Das ist leider so. Ne?
Ja, es gibt auch noch in nördlichen Hemisphären, also in Großbritannien oder so weiter oben, da gibt es auch Plantagen für. Also das ist gerade auch kaltes Wasser. Also es ist, ich will ja nicht. Aber und Algen sind ja gerade, weil sie unter Wasser sind, kommen die ja eben mit weniger Licht aus als die Pflanzen oberhalb des Wassers. Da kommt ja weniger Wasser hin. Weniger Licht hin und es gibt kaltes Wasser, da wächst zum Beispiel Kelp hervorragend und die, aber das ist, Ostsee finde ich auch so ein bisschen unambitioniert, ist auch wunderschön, es ist aber die Wiege, aber es ist eben ein kleines, flaches, blaues Meer und das, die anderen Meere sind natürlich viel gigantischer und größer und die, das ist natürlich viel, viel beeindruckender, was da so alles wächst dann. Aber es geht um Überfischung. Da ist eben auch besser Plastikmüll und da kann man die Algen fragen und die wissen auf alles eine Antwort und wie wir wissen auch kann der Planet Erde sich auch sehr gut helfen selber, also der geht da nicht zugrunde.
Bis zum gewissen Maße, ja.
Ja, aber vielleicht sterben wir Menschen weg, weil es irgendwie, aber das könnten auch, wenn das alles Salz, also der ganze Planet mit einer hochkonzentrierten Salzlösung bedeckt wäre, würde es immer noch Algen geben, die Photosynthese.
Richtig.
Oder die kommen immer klar. Oder wenn hier über alles voller Vulkane ausbricht und alles oder alles kalt ist, die wachsen sogar im Schnee, also in der Antarktis gibt es blutenden Schnee. Ja, also die kommen überall vor und an denen kann man sich mal ein Beispiel nehmen. Und weil der Mensch neigt ja dazu, sich in der Natur Bilder zu suchen, weil er zu Recht glaubt, dass die Natur eigentlich die Meisterin ist. Aber genau, ich sage, deshalb sage ich, Zeit der Eiche ist vorbei, jetzt ist die Zeit der Alge. Und das, die Eiche war früher auch mal eine Alge. Also die Leute, die Bäume lieben, müssen keine Angst haben. Also die Bäume sind auch natürlich Endosymbiosen oder sind aus Endosymbiosen mit Algen entstanden. Aber die Algen sind eben viel diverser, viel back to the roots, wie man so schön sagt. Und die ganzen Geschichten, die wir hier im Internet haben oder in unseren Biografien oder wie sich alles so entwickelt, dass dieses Baum, diese Baumdarstellung, die mit Darwin irgendwie so den Zenit erreichte, das reicht einfach nicht aus. Also das muss andere grafische Darstellungen geben. Oder
das muss fortgeführt werden.
Das muss
ergänzt werden.
Ja, durch Algenbilder. Aber am Ende ist es ja noch der Mensch, der sich darum kümmert, dass die Maschine die neue Spezies wird.
Wir haben die Rubrik
Else lässt Fragen fragen.
Ein nettes kleines Mädchen, die ist 5, Palina, die stellt immer die erste Frage.
Wieso kannst du so gut tanzen?
Ja, liebe Palina, ich interessiere mich fürs Tanzen. Ich gucke gern zu und probiere selber aus und habe als Kind mit meinen Eltern Fernsehen geguckt. Da gab es Tanzunterricht und da haben wir Tanzschritte gelernt vorm Spiegel und dann ging es immer weiter. Ich interessiere mich sehr fürs Tanzen.
Ich fand es sehr interessant. Ich könnte noch ganz lange mit ihm mich weiter unterhalten. Ja, vielleicht können wir es ja auch nochmal fortsetzen. Erstmal vielen, vielen Dank. Es war total interessant, furchtbar schön und es hat mich sehr gefreut. Ja, vielen Dank.
Mir auch gefreut. Und jetzt schenke ich Ihnen noch das Algenbuch.
Das ist lieb. Dankeschön. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt euch über die etwas längere Gesprächszeit gefreut. Bitte abonniert, kommentiert und schreibt fleißig weiter. elseelseelse@gmx.de. Bis in 2 Wochen. Ich freue mich. Eure Else.